Neuntes Kapitel. Vater! Wieder mal kommt Rizi angestürmt, Tränen überströmt und ist doch keine Memme. Bedrückt ihn aber etwas sehr das Herz, dann fließt es bei ihm über. Der Herr, sein guter Mann. Oh, der Knabe ist auf eine Weise mit dem Herrn verbunden, wie es allein ein reines Kind vermag, kein Erwachsener, der durch des Lebens Tiefe all die armen Gassen ging, ohne Glauben, in Verwirrung. Was hast du denn? Karius fängt den Knaben auf und die Mutter streicht das wirre Haar aus seiner Stirn. Beruhige dich, rät sie. Hat dir jemand was getan? Mir nicht, aber unserem Heiland, wie ich auf dem Bazar hörte, da soll es ja. Erstickt. Schluchzen. Hier, Susanne, gib Rizi einen Trunk und ich gehe, um zu hören, was es gibt. Dass etwas Schweres auf sie zuzukommen schien, weiß Karius, doch so jäh, so ohne Wissen, was da werden sollte. Das hat er nicht gedacht. Im Bazar wogt die Menge hin und her. Viele Leute aus dem Süden, Männer, Frauen, sind herbeigeströmt, manche ängstlich, andere laut schimpfend auf die eine oder auf die andere Seite, nämlich auf den Heiland, auf den Kaiphas und natürlich auf Pilatus. Karius fischt sich einen Mann heraus, dem anzusehen ist, er könne Recht und Unrecht unterscheiden. Freund, hast du nichts Dringliches zu tun? Bitte, komm mit mir, ich möchte mit dir reden. Der Angesprochene zögert. Karius trägt ein römisches Gewand, halb zivil, halb militär. Da weiß man nicht, was dahinter steckt. Er sieht Karius prüfend an, nickt vor sich hin und meint, siehst ehrlich aus, wenn du auch ein Römer bist. Was willst du denn von mir? Fragen, was in Jerusalem geschehen ist. Das ganze Juda scheint sich aufzuregen. Sonst wären nicht so viele Leute bis herauf nach Dan gekommen. Es geschah etwas, von dem noch keiner weiß, wohin der Wind uns weht und wer Unrecht hat, Pilatus oder Kaiphas. Ob du nun Römer bist oder nicht, der Prokurator hat den Herrn aus Nazareth verurteilt. Gewiss ist er schon tot. Verurteilt? Pilatus? Das glaubt wer will. Einen hohen Römer bat ich, nach Jerusalem zu reiten, mit dem Prokurator zu besprechen, den Galiläer zu beschützen. Vor den argen Templern wohlgemerkt. Pilatus ist bereit, dem Herrn zu helfen, wenn er auch als Pontius nicht offen wirken kann. Wenn du Näheres weißt, hier ist ein Herbergshaus, da können wir in Ruhe uns besprechen. Die meinen möchte ich noch nicht belasten, offen zugegeben. Wir glauben an den Herrn, der für uns der Heiland ist. Als Römer? Weißt du nicht, wie viel Römer Jesum huldigen, bei ihm waren, seine Lehren anerkannten? Dazu Hochgestellte. Gewiss, das habe ich erlebt, als mehrere der Euren eng bei ihm standen, ihm huldigten, an ihm hingen, Wie? Leider. Wenige Judäer. Trotzdem sie wissen mussten, dass der Messias zu uns zu kommen hätte, allein für Israel. Von dieser Ansicht bin ich längst geheilt. Das magst du wissen. Dann bist du gut geheilt. Ein kleines Lächeln. Kommst du mit mir? Der Mann, 40 Jahre alt, namens Selomit, gibt nach, sagt aber auf dem Weg: Ich mach aus meinem Herzen keine Mördergrube. Römern war ich niemals gut gesinnt, verständlich, wie lange unser Volk von euch geknechtet worden ist. Weiß aber auch, dass wir manchmal euren Schutz besaßen. Ohne euch, na schön, wären eben andere über uns gekommen. So geht es jedem Volk, erwidert Karius, wird es von Fremden überrollt, ob kurz, ob lang. Das gibt keinen großen Unterschied. Durch die Wirrnis, die Juda überfiel und sich in Dan die Menschen drängen, ist die Herberge fast leer. Sie sind also ungestört. Erst bestellt Karius Wein und Brot. Der Jerusalemer sieht so aus, als brauchte er ein Essen. Dankbar wird es angenommen. Die Einfachheit, wie Karius sich gibt, stärkt des anderen Vertrauen. Auf neuerliche Fragen spricht der Mann: Ich hab den Heiland oft gehört und seine Wundertaten auch gesehen, war dabei, als er Lazarus in Bethanien auferweckte, obwohl der nachgewiesen fast 4 Tage schon im Grabe lag. Pharisäer, die oft als Spitzel bei ihm waren, sagten dann, der Herr hätte Lazarus veranlasst. Der und seine Schwestern glaubten auch an ihn. Er solle sich begraben lassen, damit er, Jesu, um das Volk an sich zu binden, dann sozusagen einen Toten auferwecken könne. Das war das widerlichste Spiel von unseren Hohen. Habe ohnehin nicht allzu viel von einigen gehalten, darunter Hannas, Kaiphas und noch ein paar, die die Zügel straff gezogen haben, nicht zuletzt in Hinsicht Zahlen, den Mose zehnt und möglichst mehr. Dieses Spiel war der Auftakt zu dem Grässlichsten, was hinterher geschah. Selomit berichtet von der geschichtsschwangeren Woche. Erst vom Einzug Jesu in Jerusalem, von dem er, Selomit, nichts hielt. Er sah das heilig ernste Antlitz des Geliebten, die ungeheure Himmelstrauer in den Augen, das aufgewühlte Volk, sich auf die Römer stürzen wollend, wenn, aber dieses Wenn war nicht gekommen. Weiter wird gesagt: Auf Befehl Pilatus, ihm hoch anzurechnen, durfte keiner aus der Truppe einen Speer erheben, erst dann, wenn ein Signal dazu gegeben würde. Also auch bei euch das Wenn. Nichts kam hernach, weil der Heiland jäh verschwunden war. Es ging auf den Abend zu. Doch trat noch keine Ruhe ein. Stockend, manchmal seine Augen wischend, so bringt der Jerusalemer alles vor, was sich zugetragen hatte. Die Festnahme Jesu, das Unsinnige hin und her, von Kaiphas zu Herodes, zurück zu Pilatus. Und nie durfte Rom geschehen lassen, dass man den Herrn öffentlich verhöhnte, grausam, zugerichtet hat. Dabei blieb das Hohe, Heilige, je armseliger er als Mensch nur anzusehen war. Du denkst, ob ich mich täuschte? Nein, Römer, ich täusch mich nicht. Schande über Rom, Schande über Salomos Tempel, der dadurch entheiligt ward. Selomit schluchzt leise auf. Mit der Schande für den Tempel hast du recht, erwidert Carius. Schon längst ist der nicht mehr heilig. In seinen Mauern sind Mord und Schlägerei geschehen. Heilig ist nur Gott. Eine Schmach für Rom? Da möchte ich erst noch genauere Kunde haben, weshalb Pilatus unseren Herrn verurteilt hat. Wer weiß, wie das zugegangen ist. Hast du ihn gehört? Das war unmöglich. Die Stadt war überfüllt von Menschen, weil doch das Passafest gehalten wurde. Und die Schreie durcheinander. Oft musste sich Pilatus mit Gewalt das Wort verschaffen. O weh! Und viele Templer, wie haben sie sich aufgeführt? Schlechter als die Niedrigen aus einer Gosse. Und dann? Ach, dann wollen sie das Volk belehren. Wieder laufen ein paar Tränen über das leidverrunzelte Gesicht. Carius ist zutiefst erschüttert, lässt sich's aber jetzt nicht merken. Er muss warten, muss jemand senden. So wie Selomit das berichtet hat. Gewiss aus der Sicht seiner Trauer. Und so? Ja, so würde er es selber sehen. Ein Bote tritt herein. Carius, sollst rasch nach Hause kommen, es wartet ein Berittener. Immer ein paar Münzen bei der Hand gibt Carius dem Boten und auch Selomit ein Geld, zu letzterem gesagt. Komm zu mir, wenn du magst, vielleicht hören wir noch mehr. Und eilt fort. In seinem Hause angekommen, sieht er einen Legionär, völlig abgeschafft, samt seinem Ross. Was hast du mir zu melden? Er tritt in seinen Amtsraum ein. Susanne bringt für beide Männer einen kühlen Trunk. Nach Aufforderung sagt der Legionär. Oberst Brutumus bekam mit Staffette den Bericht, hier die Rolle. Er ritt mit mir nach Jerusalem. Geflogen sind wir sozusagen und zurück ebenfalls. Was der Oberst mit dem Prokurator sprach, das möchtest du gleich lesen. Gegraut hat mir und Brutumus noch mehr, was vor sich ging. Auf Gassen, Höfen, auf dem Weg durchs Land. Oh, überall aufgewühlte Menschen, schimpfen, drohen. Man wusste nicht, gegen wen es eigentlich gerichtet war, zumal die Haufen sich auch gegenseitig niederschrien. Carius liest, obwohl ungeheuer traurig, dass ihm fast das Herz zerbricht, des Hochgeliebten wegen. Für Pilatus ist es eine Ehre. Viermal gab er Jesu Unschuld kund, wusch sich nach römischer Sitte seine Hände, stellte sogar einen Schwerverbrecher hin, der zum Tod verurteilt war, gestand dem Volk die Freiheit zu, zwischen einem Mörder und dem sündenlosen Mann, zu wählen. Von Kaiphas aufgestachelt, entschied das ganze Volk sich für den Mörder. Für Pilatus völlig unerwartet. Eine schlimme Falle hatten ihm die höchsten Würdenträger aufgestellt. Gibst du diesen, in Klammer, Jesu frei, bist du nicht des Kaisers Freund. Dazu das Schrecklichste für Judas selbst, bis ins Künftige hinein. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. In Klammer Matthäus 27, 25. Der Pontius schreibt dazu, er wüsste, wie die Schleicher ihm am Kaiserstuhl das Wasser abgegraben hätten. Die Verwarnung hätte er bereits, abgesetzt zu werden. Er hätte diesen Jesu retten wollen. Doch mehr als 100.000 begehrten seinen Tod. Ich kann die Schuld nicht auf mich nehmen, schrieb er. Das Volk war ohne Zucht. Widersprüchliche Befehle hatte ich erhalten, einmal streng durchzugreifen, dann wieder Speer bei Fuß. Daraus wird für Israel ein arges Feuer brennen. Wann und wie? Ich weiß es nicht. Mir selber ist's egal, was aus mir wird. Nur fort von dieser Stätte ist mein letzter Wunsch. Damit schließt die Rolle. Pilatus war enttäuscht vom Nazarener, behielt es aber ganz für sich. Einmal unvorstellbar große Wunder und dann, wie machtlos dagestanden. Jene Gleichgültigkeit kam über ihn, so dass er sagte, nehmt ihr ihn hin. In Klammer Johannes 19, 6. Seines Weibes Traum, der Gedanke, eigentlich gehörte er nach Rom, so wäre er vielleicht. Unnütz das Bedenken. Die Erlösung kam. Carius schreibt zwei Briefe an Prodromus und an Pilatus, hoffend, diese würde noch die Post erhalten. Hast du dich erholt? Fragt er den Legionär. Und gibt ihm eine Handvoll Geld. Kannst du wieder reiten? Zuerst diese Rolle für den Prokurator ist das Dringlichste. Dann zurück zu deinem Obersten. Prodromus gibt die zweite Rolle. Ist möglich, ja? In einem Stundensand geht es wieder. Nach Jerusalem im Galopp, werde Pferde tauschen können. Unsere Truppen sind jetzt dauernd unterwegs. Ist es dir recht, Hauptmann Carius? Sehr. Und Dank dafür. Susanne hat indessen noch einmal gerichtet. Danach bricht der Legionär gleich wieder auf. Segenswünsche, trotz schwerer Lasten. Sendet man ihm nach. Selomit tritt ein, schaut sich verwundert um, weil der Raum kaum römisch wirkt, sagt aber auf Befragen. Du hast mich eingeladen. Ich merkte es, dass du sehr an dem Messias hängst, wenn auch. Weiß, was du gerade denkst, unterbricht der Hausherr. Noch ein Römer, der den Herrn erkennt. Ja, stimmt, nickt Selomit. Hab mich oft gewundert, dass von euch die Hohen und auch Niedrige eurem falschen Götterglauben abgeschworen habt und habt euch dafür den einzig wahren Gott erwählt. Bist du überzeugt, Gott wäre im Messias nur zu euch auf diese Welt gekommen? Selomit überdenkt die Frage. Heikel. Ohne weiteres nicht anzunehmen, im Galiläa wäre Gott zu Hause, trotz vieler großer Wunder, mehr noch ob der Lehre, die stets zugetroffen hat und ganz gleich zu wem und was er sagte. Messias? Ja, wenn es unserem Volk allein zu gelten hat, und davon war ich überzeugt. Wahr? Fragt Susanne, die still dabei gesessen hatte, sich aber nichts entgehen ließ. So tief ist's auch in ihrem Herzen eingebrannt. Der verheißene Erlöser. Von wem? Von was? Bloß von äußerlichem Zwang? Steht nicht die Seele ganz im Vordergrunde der Befreiung von Sünde und von einer Abkehr Gottes? Glaubt man an ihn, ist nicht schon eine Lüge einer Abkehr gleich? Ist ein Problem, sind Selomit laut vor sich hin. Stets habe ich gedacht, dass, wenn der Messias kommt, wie angesagt, allein für Israel, zuerst für eine Weltbefreiung, als dann auch für alles, was man ungut tut und sündigt. Erwidert Karius sehr ernst. Ich refidiere. Du nennst das Weltliche zuerst, die Gottverbindung hinterher, womit die Erlösung fraglich wäre, oder nicht? War falsch ausgedrückt, bekennt der Jerusalemer. Das ist halt in uns feuergleich, was du als Römer nicht verstehst. Olla, denkt Karius. Bin ein Israeli, allein nicht mehr beengt. In meinem jetzigen, so römischen Stand fühle ich ja beiden Seiten besser nach. Selomit spricht indessen weiter. Seit ich Jesu kenne, ist mir vieles neu geworden, halt am Volke aber fest, nicht mehr gänzlich starr. Das kannst du glauben. Wenn er wirklich Gott gewesen wäre, hätte er sich niemals kreuzigen lassen. Was ist Kaiphas, ein Pilatus, gegen einen Schöpfer allen Lebens? Darin gebe ich dir recht. Nichts sind wir. Betrachtet man allein das Äußere und wähnt außerdem, sonder was zu sein, in und unter der Hand Gottes ist unsere Existenz ein Leben, jenes, das einzig ja vom Schöpfer ausgegangen ist und gewiss allein in seine Allmachtshand die Gasse nehmen muss, wenn wir an das Leben glauben. Eben das des Geistes und der Seele. Die Frage ist berechtigt, ob sich Gott den Weltgerichten beugt und wäre dann des Galiläers volle Göttlichkeit nicht anzunehmen. Du bist verwundert, Selomit, hast zwar in Jesu den Messias anerkannt, und zwar für euch. Würde aber etwas anderes hinter diesem Vorgang stehen, was wir Menschlein freilich jetzt noch nicht begreifen, unmittelbar zu sehr belastet von dem traurigen Geschehen, das des Tempels Obere sich geleistet haben. Hast du nicht das hohe Göttliche erkannt, im Wort und durch die Tat des Herrn, was ein Mensch zuvor nie je vermochte und in Ewigkeit kein Mensch vollbringen wird, wie der Heiland tat? Wenn das so wäre anzunehmen, in Jesu offenbarte sich das Höchste und das Heiligste, was Gott an seinen Kindern tut. Vom Aufgang bis zum Niedergang der Menschen. Abermals das andere. Wenn, an dem gibt es für mich keinen Zweifel, dass unser Herr, der einem schlichten Menschen gleichgekommen war, Gott selber ist. Weil es keinen gibt, der auch nur ein Lot von dem vollbrächte, im Wort, in der Tat, wie er gelehrt, gehandelt hat. Selomit schaut leicht betroffen drein. Ein Fremder bedenkt das Tiefste, was durch das Geschehen eigentlich nicht gilt, und bekennt es öffentlich. Wie vereinbarst du das mit dem Tod am Kreuz? Lässt sich dieser Abgrund überbrücken? Und ob? Die Brücke ist der Heiland selbst. Die Geländer, um uns vor einem Absturz zu bewahren, sind seine unermesslich große Güte und sein Opfer. Nur weiß ich's nicht genau, was uns zuteil geworden ist. Wer von uns Sündern sind wir alle, nicht wahr? Bedürfe der Erbarmung nicht? Wir werden noch das heilige Mysterium verstehen, vielleicht, wenn wir mehr erfahren, was sich zugetragen hat, vor allem, was noch zuletzt der Heiland sprach und tat. Den Jerusalemer schüttelt es. Wird nicht viel zu hören sein. Was darf ein Gefangener schon sagen? Wenig, doch bei dem Herrn, ob er redet oder schweigt, ist seine Sache ganz allein. Würden ihn die Pharisäer niederschreien, im großen, unmessbaren All wird man seine Stimme hören, und könnte er für diese Welt bloß murmeln. Der Israele staunt. Das will ein Römer sein? Der hat ja viel mehr Wissen, so vom Geiste her, als der gesamte Hohe Rat. Rizzi kommt herein, nicht wie üblich, mehr geschlichen. Und sein Gesichtlein ist zutiefst betrübt. Dabei liegt es wie ein Licht auf seiner hellen Stirn. O Vater, du hast Besuch? Schon wendet er sich um. Carius hält ihn fest. Du störst uns nicht, Junge, bleibe da. Ist das euer Kind? Fragt Sello mit und sieht Susanne an. Sie gleicht am wenigsten einer stolzen Römerin. Dazu der Knabe. Sieht wie ein Judenjunge aus. Carius liest dem Manne die Gedanken von der Stirn, doch klärt er ihn nicht auf. Es ist besser, nicht allein für ihn und für seine Lieben, auch für manchen Daner, der zu Israel gehört. Hat er zwar keine große Machtbefugnis, Ordnung kann er schaffen und manche Repressalien unterbinden, zumal jetzt die Meinung auf- und niederwogt, wie bei heftigem Orkan des Meeres Wellen. Wenn ich darf, Selomit steht auf, käme ich gern wieder, etwa hörst du mehr als ich. Abgemacht. Carius hatte die Erregung Rezis gleich gesehen, als er eingetreten war. Erst sorgt Susanne für die Speise, denn der Abend bricht herein und für das Kind ist Schlafenszeit. Rezi drückt sich nach dem Mahle seinem Vater an die Brust. Na? Fragt derselbe. Ein so tiefer Atemzug erfolgt, wie Erwachsene ihn haben können. Und dann. Vater, Mutter, was hat man mit dem guten Mann getan? Sollst doch heilend sagen, ermahnt Susanne. Für mich war er zuerst der gute Mann und, kindlich trotzend, das bleibt er mir. Konnte niemand ihn beschützen? Du weißt, rät sie, wer er wirklich war und ist in alle Ewigkeit. Daher braucht er keinen Schutz der Welt, selbst wenn. Wenn die Niederträchtigen. Ich hatte wieder einen Traum, flüstert Rezi. Erzähle gleich, dann wissen wir, was er zu besagen hat. Ja, es war so. Ich habe niemals das gesehen. Weshalb tun die Menschen das mit armen Menschen? Frag ich auch, denkt Carius. Das lässt sich dir noch nicht erklären. Dazu bist du noch zu jung, doch ich verachte Böses tun. In den etwas feuchten Kinderaugen glänzt es selig auf. O, der Vater, er ist gerecht. Es war so, erzählt der Junge, wie bei dem Traum von Jerusalem, dem Berg, auf den man unseren Heiland trieb, mit dem schweren Holz. In Klammer 1. Mose 22,6 sah ich wieder diesen Berg. Oben standen drei von solchen Hölzern. Kreuz kennt Rezi noch nicht. Am mittleren stand der Herr. So wurde es dem Kind gezeigt. Seine reine Seele sollte nicht das Ärgste sehen. Viele Leute standen um ihn her, Fremde, von der Stadt und eine Menge Waffenträger. Ich sah sein schmerzliches Gesicht. Es war aber wie ein hellster Strahl, der über seinem Haupte war. Wie die große Sonne. Da stand jemand neben mir und sprach: Sei nicht betrübt, mein Kind, wenn auch die Weltlinge die frechen Hände nach dem Heiland streckten. Sie durften es nur tun. In Klammer Johannes 18, 36. Doch das Verbrechen bleibt an ihnen haften. Das ist abzutragen. Mit dem Tod des Herrn für diese Welt nahm er alle Schmach der Finsternis auf sich. In Klammer Jesaja 53, 4. Nimmt er alles Übel weg. Wer sich durch das Kreuz sein Erdenleid erlösen lässt, ist für ewiglich befreit. So hörte ich's, eben kommt mir's wieder, Wort für Wort. Wie geht das zu? Rezi sieht die Eltern an, da ist guter Rat recht teuer. Wie ist das aufzunehmen und wie zu erkennen? Wenn erst durch Schändlichkeit die Menschenschmach zu tilgen wäre, was hätte das für einen Zweck, sich töten lassen, wo es niemals für den Schöpfer der Unendlichkeit ein Sterben gibt? Ist er der Lebendige, der ein jedes Leben schuf? Wie möglich müsste er allein durch einen Schandtod etwas retten, mit oder ohne soll? Rezi, ich brauche eine Zeit, um zu erklären, was du Heiliges gesehen hast. Man muss es überblicken können. Geduld. Schwer verständlich ist es ja. Ein gnädiges Gesicht und... Karius schließt seine Augen, als ob er in das eigene Innere erst sehen möchte. Was ist da vorhanden? Was sind wir Menschen mehr als bloß ein winzig kleines Körnlein Sand, das man übersieht? Sagt er aus Gedanken, die nicht zu kontrollieren sind. Ein Sandkorn, lässt Susanne sich vernehmen, sind wir bestimmt schätzend. Wert oder unwert vor dem Herrn? So sehe ich mich auch. O, der Schöpfergott hat uns erschaffen, gab aus seinem Odem uns den Geist, obwohl wir ihn als Fünklein bloß betrachten können. Ist es nicht ein Sonnenfunken? Anteil seiner Sonne? Ist so unser Funke Geist nicht doch ein Licht aus Gottes wunderbarem Gnadengeist? Für ihn sind wir seine Kinder, von ihm aus nicht so unscheinbar, gleich eben einem Körnlein Sand. Susanne! Karius umschließt sie fest und Rezi schiebt sich mit hinein. Hast sehr tief geschöpft. Vom Schöpfer aus gesehen sind wir etwas. Wie er uns einstuft, ist alleinig seine heilsgewohnte Sache. Wir jedoch? Wies der Herr nicht darauf hin, dass niemand sich erheben soll? Bleiben wir für uns ganz klein, das andere überlassen wir dem Heiligen, unserem Vater Gott. Ein paar Tage gehen hin, mit mancher Bangnis angefüllt. Was wird werden? Dass der Tumult, Jesu Tod, in Dan weiß man noch nichts von seiner Auferstehung, Grauenvolles nach sich ziehen wird. Das sieht Karius kommen. Er kennt die Menschen nur zu gut, gleich welcherlei Gewand sie tragen. Er weiß aber auch, woran er ohn erschüttern glaubt. Gott steht über ihnen, über dieser Welt und über jenem All, von dem man träumen, doch wenig wissen kann. Wieder kommt von Brudumus ein Bote mit einer fest verschnürten Rolle. Gut, Rätsi ist gerade nicht im Haus. Er geht gern zu einem Mann, eigentlich kein eingesetzter Rabbi. Dazu liegt Dan zu weit weg von Jerusalem. Doch ist er allgemein geachtet und sehr lebensklug, weiß groß und klein zu nehmen und hat die Kinder lieb. Rätsi spürt das auch, sagte aber: Nerias mag ich leiden, er kann viel erklären und ist zu uns Kindern freundlich. Nur so, so, wie der heilend mit uns war. Ach! Er ließ das Weitere offen, allerdings. Niemand ist vergleichbar mit dem Herrn, mit seinen Worten und den Taten, mit seiner himmelsweiten Liebe. Karius erbricht die Rolle, mit ihr enthüllt sich viel und manch Sorge wird recht klein. Bloß das Dunkle für die Zukunft ihres Volkes. O, aller Völker, da wird sich bis zum Weltenende bittervolle Last ergeben. Immerhin, nun wissen Sie, der Herr hat den Leib zum Todesopfer hingegeben. Als Gott lag er gar nicht erst in einem Grab. Und bloß der Menschen wegen zeigte er die Auferstehung. Denn der Schöpfer der Unendlichkeit. Nein, spricht Karius vor sich hin. Er hat für uns die Todesqualen ausgelöscht. Oh, die Worte Jesu an Pilatus, an den Hohen Rat, vom Kreuz herab. Mag eines und das andere nicht vollwörtlich stimmen, was Brudumus erfahren hat. Das aber stimmt. Das Hohe, Heilige, das Geschehen insgesamt. Und das tröstet so. Man kann das Nass der Augen nicht ganz dämmen. Gloria in Jubilate. Trotz allem, trotz des Schmerzes um den Herrn, trotz der noch Gefahr, die wohl lange Zeit die Welt durchbrausen wird. Jetzt versteht Karius des Kindes Traum und ihm wird das hehre Kreuz Notopfer klar. Dazu die Erlösung, die es nach sich zieht. Ein Hauch. Nachgezogen? Könnte nicht schon aus der Ewigkeit, die du nie erfasst, das Opfer vorgesehen worden sein von Gott? Ist er erst ein Heiland auf der Welt geworden? In Klammer Jesaja 63, 16. Liegt bei ihm das Ewige nicht in allen seinen schöpferischen Dingen? Wurde er für diese Welt der heilende Erlöser? Dann bedenke, das Höchste ist zu jeder Zeit ein Schluss, auch der Schluss, nämlich der Beschluss. Was aus Gottes ewigem Rat und Willen vorgesehen war, sich stets erfüllt. Durch seine Willensherrlichkeit. Was war denn das? Karius allein. Susanne hat den Boten in den Essraum mitgenommen, dreht sich um und um. Er kann nicht leugnen, nicht zur Seite schieben, obwohl er sich nicht würdig fühlt, etwas derartig Lichtes zu erleben. Nichts sieht er, bloß das Gefühl der Wonne und die Demut seines Herzens sind zu spüren. Herr, wer bin ich denn vor dir? Wieder. Wie ein Odem, eine sanfte Hand. Was du bist, überlasse deinem Schöpfer Gott. Karius beugt sich nieder, als stünde er vor Gottes Thron, vor dem Heiland, den er liebt und selten sah. Genügt es nicht, einmal, wachend, träumend, bewusst oder eben wie ein Hauch, ihn zu erkennen, anzubeten und zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und mit all den Kräften, die aufzubringen einem möglich sind. In Klammer Matthäus 22, 37, Markus 12, 30, 5. Mose 6, 5. War das nicht auch ein Wunderwort des Herrn? Er, Karius, hatte das von einer Frau gehört, die öfter bei dem Herrn verweilte, guten Gedächtnisses war und Jesu ehrlich rühmte. Glaubwürdig war sie auf jeden Fall. Sonderbar. Immer wurden ihm die Leute zugeführt, die von Jesu vieles wussten, ihm treu ergeben waren. Manchmal kam ihm vor, als hätte ihm der Herr sie zugeschickt. Wie vorhin dieses Wort. Oh, nur durch Rezi hat er diese Gnade, sagt der wie Erwachende zu sich selbst und ahnt es nicht, wie hoch ihm diese Demut angerechnet wird. Mit Dankesschreiben und Geschenk an Brudomus, einer reichen Gabe für den Boten, reitet dieser ab. Bei dem wächst auch ein Same auf. Sein Herr und Karius hatten ihn auf den Heiland hingewiesen. Nun ja, die Kunde von dem Wundertäter von dem Wort Gewaltigen, ging 3 Jahre lang durchs ganze Land, durch andere Länder bis nach Rom, und das war damals eine weite Strecke. Sie sitzen beieinander, Carius und Susanne, geben sich den Halt durch all das Wissen um den Herrn. Ach, noch geistern Schatten über ihre Seele. Das, warum, ist nicht völlig ausgelöscht. Allein, jetzt legen sie die Fragen nicht mehr ihrem Heiland vor, rufen nicht zu Gott, weshalb er dieses zugelassen hat, wie für sich die Menschen tun, in Trotz und Auflehnung. Immer tiefer leuchtet hier das Licht ins Herz hinein. Er, Jesu, er war, ist und bleibt Gott in Ewigkeit. Noch ist das Geheimnis für die Zeit nicht völlig aufgetan. Gottes Opferliebe für das erste Kind. In Klammer Sadhana. Aber das für alle Kinder auf der Welt, in der Unendlichkeit, das Wort die Geltung hat. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. In Klammer Jesaja 54,10 sowie 55,8-11. Hatte ihnen Nerias von Dan gesagt und zeitgemäß erklärt. Man hat geglaubt, dass die Prophetenworte immer nur die guten. Der Rabbi hatte sanft gelächelt. Allein für Israel zu gelten hätten. Das nicht von dir weichen. Auf des Volkes Einzahl ausgemünzt. Alle anderen Menschen, die Sternbewohner, schloss man aus. Denn wo ein Widerwort gegeben werden musste, vielleicht aus höchster Gnade, das galt dann stets den Heiden, wie man verächtlich alle Fremden nannte und noch nennt. Und heut, o du Mensch, soll mir einer sagen, ob das dir die Einzahl ist, schere ich die anderen von Gottes Gnade aus, steh ich selber fern von ihm, der allesamt geschaffen hat, erhält und trägt. Scheint nicht die Sonne über Gute, über Böse, netzt nicht der Regen Feld, Wald und Flur? Solange ein Mensch für sich das Bessere, das Arge anderen zubedenkt, so lang gibt es keinen Frieden auf der Welt. Nerias, der an Erkenntnis reich Gesegnete, war still davon gegangen, gleichfalls seine Hörer still nach Haus. Des erinnern sich die beiden. Susanne ruft den Knaben heim, schon geht es auf den Abend zu. Rezi sieht mit einem Frageblick seinen Vater an, ob er nun den Traum versteht, was er zu bedeuten hat. Gut liest der reife Mann in den wachen Augen seines Kindes. Ja, seines und Susannes Kind. obwohl es andere Eltern hatte. Zudem schweigt Karius noch über das. Er hatte nachgeforscht, ob Rezis Vater lebt. Besser ist es, dem feinfühlenden Knaben zu verschweigen, was sich in Pela zugetragen hatte. Sasju war verunglückt, nachdem er den Heiland einmal traf und laut schrie. »Der hat mir meinen Knaben weggenommen! Verflucht soll jeder sein, der Kinder stiehlt!« Es war Matthus, der Sasju schnell zurückgezogen hatte, drohend. »Soll ich sagen, weshalb der Junge fortgegangen ist?« Kurz darauf war Sasju in eine Wildgrube gestürzt. Tot musste man ihn bergen. Nachbarn nahmen sich der anderen Kinder an. Welch ein Mahnmal! Tief gestürzt, weil von Gott sich abgewendet. Ein Gleichnis für den ersten Kinderfall. »Wir werden essen«, sagt Karius, »dann gibt es bis zum Schlafen noch die Zeit und besprechen deinen Traum.« »Oh!« Der eine Ausruf meldet eine ganze Skala von Gefühlen in der kleinen Brust, und es wird zugeschnitten für das kindliche Verstehen, reich gesegnet, wie das Hochheilige sich aus dem Himmel niedersenkt. Nicht allein für die drei Menschen, nicht erst jetzt. Ewig sind des Himmels Güter, ewig offenbart sich Gott. Der Traum, in Klammer Seite 97. Das schmerzliche Gesicht, das du gesehen hast, betraf das Menschliche. Der Heiland hat sich wie ein Mensch gezeigt, damit wir ihn verstehen lernten. Es war ein echter Schmerz, kein gezeigter. Sieh, wenn ein Kind nicht artig ist, so tut's den Eltern weh. Das verstehst du schon. »Ja«, murmelt Rezi. Schließlich ist er noch ein Kind, das, folgsam sein, wird bei kleinen Leuten niemals immer groß geschrieben. »Siehst du, nun gibt es viele Menschen, die böse sind, aber doch als Kinder Gottes gelten. Er hat sie allesamt gemacht. Der bösen Wegen nahm der Heiland jenen schweren Weg nach Golgatha auf sich, was die Schmerzen waren.« In Klammer Jesaja 53, 4 sowie 50, 6 und 43, 1. Gerade für die Argen trug der Herr das Kreuz. Freilich, wer auf dieser Welt wäre denn so gut, der Gott keine Mühe macht? Auch an sich brave Kinder machen ihren Eltern manchen Gram. Nun das Herrlichste, trotz aller Pein und Mühsal auf der Welt. Jetzt wissen wir, dass Jesu nicht allein der Heiland war und ist für alle Hingestürzten. Nein, er ist Gott. Du sahest über seinem Haupt den Strahl wie eine Sonne, und Gott gibt allen Kindern Licht und Leben. Auch war er anders anzusehen als ein Mensch. Gewiss, in Gestalt uns gleich, wie es schon bei Mose heißt. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. In Klammer 1. Mose 1, 27. Dazu das wunderbare Wort, wohl von einem Engelsgeist, dir zugetragen. So sind wir getröstet in dem Trost des Heiligen, den er zu geben weiß. Auch aufgeweckte Kinder können Schweres nicht verstehen. Ebenso geht es dem kleinen Rezi auch. Um den guten Mann weint er. Das durften diese Leute gar nicht tun. Ich hasse sie. Die sollen in die... Wohin wünscht das Kind die Argen? Die Frau hält Rezis Worte auf. Wenn man sie rein menschlich auch verstehen kann, jene Not, den Hass, die Wünsche zum Verderben. Halt an, das darfst du nicht mal denken, am wenigsten es sagen. Hast du den Heiland lieb, dann musst du stets versuchen, so wie er zu denken und zu handeln. Bist in seinem Arm gelegen und an seiner Brust, also kannst du ihn für stets als Vorbild nehmen. Und seine Lehre ist: Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. In Klammer Matthäus 5, 44. Er hat noch mehr gelehrt, und das gerade ward uns zugetragen. Wer ihn wahrhaft liebt, sollte sich bemühen, ihm in allen Dingen nachzuwandeln. Das wird uns wohl nicht voll gelingen, fügt Karius an. Bitten wir ihn um die Kraft, ist mit ihr das Menschliche zu überwinden. Oh, nicht immer ganz. Doch wir haben einen Gott, dessen Hände Liebe und Erbarmung spenden. Nur rechnen darf man nicht damit, wie mal einer sagte. Ah, ist Gott gut, dann darf er überhaupt nicht strafen. Er hat uns auf den Weltenweg gestellt. Habe ich mich selbst geboren? Wüsste nicht, dass ich es tat. Also ist verantwortlich, wer die Welt und uns geschaffen hat. Das ist Gott. So lästerlich kann mancher sein, und überdenkt es nicht, was auf ihn selbst verschuldet fällt. Sieh, mein Rezi. Karius hebt ihn auf sein Knie. So ist es auch mit allem, was wir denken, reden oder tun. Hassen wir, so sehen wir für uns den Hass. Lieben wir, dann können wir verstehen und verzeihen. Alsdann steht Gottes Güte über uns, ähnlich wie wir es im Maße brauchen, wie du den Lichtstrahl gleich der Sonne über Jesu Haupt gesehen hast. An den Traum erinnert, schmiegt sich der Knabe in des Vaters Arm. Ich will tun, wie du und Mutter sagtet. Ja, stets möchte ich euch folgen und hassen will ich nicht. Bloß lieben kann ich Jesu Feinde nicht. Noch nicht, Rezi, begütigt Karius. Wirst's schon noch lernen, wenn du viel mehr als uns dem Heiland folgst. seinen Lehren und seinem Weg. Wie das später einmal werden wird. Hoch würden sich die beiden älteren Leute, die Pflegeeltern, wundern. Wüssten sie schon jetzt das Hohe einer Führung, könnten sie die Zukunft sehen, die dem gesegneten Kinde vorbehalten ist. O heilige Schleier! Und werden sie gelüftet, dann ist das ewige Licht aus Gottes Gnade offenbar.